Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Spätestens seit dem Fall der hyperandrogynen südafrikanischen Leichtathletin Caster Semenya, die 2009 überlegen Weltmeisterin über 800 Meter wurde, wird die Genderfrage im Sport weltweit diskutiert. Ihr Körper produziert mehr Testosteron als der ihrer Kolleginnen. Im Laufe der Jahre wurden Testosterongrenzwerte eingeführt, um für Chancengleichheit zu sorgen. Und gerade erst diese Woche hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson gesagt, er finde nicht, dass biologisch männliche Personen bei Sportturnieren für Frauen antreten sollten. Es geht dabei um Fragen, wie der Sport einerseits fair bleiben und er andererseits diverser werden kann. Bunt, bunter, queer. Ein Feature über geschlechtliche Vielfalt im Sport von Jutta Hees.
Es ist frostig an diesem frühen Abend Ende März. Die Fußballerinnen des FC Nordost-Berlin laufen gegen die Kälte an. Das Training beginnt mit einer Passübung und Schüssen aufs Minitor.
Ja, gut, Sarah, komm. Links. Jawohl, gut, Dennis.
Im Bezirksliga-Team spielt auch der 23-jährige Dennis Magnus mit. Er hat kurze blonde Haare, einen schnellen Antritt und ärgert sich, wenn er den Ball am Minitor vorbeischießt. Dennis hieß früher Jacqueline. Er hat sich 2016 als trans geoutet und nimmt seit 2017 regelmäßig Testosteronpräparate ein. Auch geschlechtsangleichenden Operationen hat er sich schon unterzogen.
Ich habe schon meine Mastektomie, also meine Brustabnahme. Und letztes Jahr, Ende Mai, hatte ich die Gebärmutter- und Eierstockentfernung. Alles Weitere habe ich noch nicht und will ich mir auch noch Zeit lassen. Ja, und November 2020 hatte ich dann meine Namens- und Personenstandsänderung gehabt.
Dennis erzählt, dass er mit 11, 12 Jahren gemerkt habe, dass er ein Junge sei. Er habe sich früh an eine Psychologin gewandt. Mit ihrer Begleitung durchlief er dann die Transition, den Prozess der Geschlechtsangleichung. Dennis Magnus ist im Bezirk Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen und macht zurzeit eine Ausbildung zum Erzieher. Seine Kindheit hat er auf dem Bolzplatz verbracht und mit 10 Jahren im Verein mit Fußball angefangen. Auch während seiner Transition hat er weiter in seinem Team gespielt, aber immer verbunden mit der Sorge, dass er als Mann bald nicht mehr dabei sein darf.
Dann kam natürlich die Zeit, wo ich dann die Namens- und Personenstandsänderung beantragt habe. Da war ich natürlich die ganze Zeit sehr traurig und es war sehr belastend für mich, weil ich daher noch dachte, okay, jetzt ist es vorbei für mich sozusagen. Mit meiner Mannschaft, wo ich jahrelang schon spiele, also ich bin bei meinem Trainer schon seit 2009, der hat also meine ganze Kindheit gefühlt mitgemacht und jetzt auch den ganzen Prozess mitgemacht. Da war ich sehr traurig.
Doch dann erfuhr Dennis, dass der Berliner Fußballverband 2020 eine Regel eingeführt hatte, nach der trans- und intergeschlechtliche Menschen in den Teams ihrer Wahl spielen dürfen. Auch für diverse oder nicht-binäre Menschen, also Menschen, die sich weder als weiblich noch männlich definieren, gilt das Berliner Modell, das erste dieser Art in Deutschland.
Also ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass es das gibt und es hat mir natürlich immer wieder geholfen, egal in welchen schwierigen Situationen ich war, wenn ich mal nicht weiter wusste oder so, dann bin ich zum Training gegangen oder zum Spiel gegangen, habe einfach meinen Kopf ausgeschalten und konnte dann einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden einfach mal sozusagen an nichts anderes denken, außer an dem Fußball. Also es hat mir echt weitergeholfen. Ich weiß nicht, ob ich das so alles gut überstanden hätte, wenn ich nicht so beim Fußball die ganze Zeit gewesen wäre.
Sport ist für viele Menschen ein elementarer Teil ihrer Identität. Umso wichtiger ist es, dass Transmenschen während und nach ihrer Transition nicht aus ihrem persönlichen Umfeld gerissen werden. Um auftretende Fragen und Unsicherheiten aufzufangen, hat der Berliner Fußballverband 2 Ansprechpersonen zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt benannt. Eine ist Christian Rudolf. Auch beim Deutschen Fußballbund DFB hat er diese Funktion inne. Er sagt, dass sich die neue Regelung für Transfußballer und Fußballerinnen noch nicht in ausreichendem Maße herumgesprochen habe.
Der nächste Schritt ist natürlich auch, dass wir auch die Angebote in den Vereinen stärken müssen und schaffen müssen. Das ist ja auch eine Hürde für Transpersonen, überhaupt mit Fußball anzufangen. Direkt in einen Fußballverein zu gehen, der schon irgendwie doch immer eine gewachsene Einheit ist. Vielleicht hat man auch noch nie Fußball gespielt, kann ja auch sein. Und auch solche Angebote müssen und wollen wir auch schaffen. Genauso wie wir auch zukünftig gucken wollen, dass wir geschlechtsneutrale Spielklassen zum Beispiel auch anbieten.
Auch für Dennis' Mitspielerinnen und seinen Trainer ist die neue Regelung ein großer Gewinn. Sie können Dennis im Team behalten, als Spieler und als Mensch. Überhaupt war Dennis' Geschlechtsangleichung kein großes Ding, wie Trainer Oliver Knietzig sagt.
Ja, im Prinzip war halt für mich ganz normal gewesen, weil ich kannte ihn schon von, also als sie damals von klein auf an. Und man kannte ja so ein bisschen die Geschichte, warum, wieso, weshalb das so gelaufen ist. Und ja, dann kam er eines Tages und sagte, ist halt so und so die Situation. Er ist dann Dennis und ja, wie gesagt, wichtig ist, der Mensch alleine zählt und das ist das Entscheidende.
Aber wie kommt es bei den anderen Mannschaften in der Liga an, wenn sie realisieren, dass im gegnerischen Team ein Mann mitspielt?
Nee, also da haben wir bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Das ist so angenommen worden. Klar, es gab schon Fragen, aber dann wurde es erklärt und dann haben sie es doch akzeptiert.
Dennis würde gerne eines Tages in der Männermannschaft spielen. Doch noch fehle ihm die Robustheit auf dem Platz, sagt er. Macht nichts, er kann sich Zeit lassen. Ohne die neue Regelung hätte er vielleicht schon längst mit dem Fußball aufgehört. Transpersonen fühlen sich im Sport nicht immer so gut angenommen wie Dennis Magnus. Das sieht man am aktuellen Fall der Transschwimmerin Lia Thomas, die die US-College-Meisterschaften über 500 Meter Freistil gewann. Die 22-Jährige startete bis 2019 als Mann. Dann begann sie eine Hormontherapie und nahm Östrogene und Testosteronblocker ein. Testosteron, das im Männerkörper in der Regel in höherer Konzentration vorhanden ist, gilt als leistungssteigernd. Nach Lia Thomas' Sieg war die Aufregung im Schwimmsport und in den sozialen Medien groß. Ihr wurden körperliche Vorteile vorgeworfen. Nach einer Studie des British Journal of Sports Medicine haben Transfrauen jedoch höchstens ein Jahr nach dem Beginn ihrer Hormontherapie noch athletische Vorteile gegenüber ihren Konkurrentinnen. Danach gleichen sich die körperlichen Voraussetzungen immer mehr an. Die Skepsis gegenüber Lia Thomas erinnert an die Anfeindungen, denen sich im vergangenen Jahr die Gewichtheberin Laurel Hubbard ausgesetzt sah. Die Neuseeländerin durfte als erste Transsportlerin an Olympischen Spielen teilnehmen, da ihr Testosteronwert unter einer vom Internationalen Olympischen Komitee IOC festgelegten Grenze lag. Das Gerede um angebliche Leistungsvorteile war womöglich am Ende zu viel Gewicht für die Athletin. Laurel Hubbard schied in Tokio nach 3 ungültigen Versuchen aus. Das ist das Dilemma des Sports. In Wettkämpfen für Chancengleichheit sorgen zu wollen, dabei aber gleichzeitig niemanden zu diskriminieren. Schon in den 1960er Jahren ließ sich beobachten, wie sehr der Sport seine reine Zweigeschlechtlichkeit zementieren wollte. Mit sogenannten Sextests mussten Frauen auf demütigende Weise ihre Weiblichkeit unter Beweis stellen. Mit den Themen Vielfalt und Inklusion setzt sich Birgit Gutschelhofer-Emmerich auseinander. Sie leitet das Ressort Geschlechtergleichstellung und Diversity beim Deutschen Olympischen Sportbund DOSB und erklärt im Videocall:
Im Leistungssport zeigt sich das Thema nämlich natürlich ganz besonders, dadurch, dass es eben dieses binäre Geschlechtersystem gibt und eine Einteilung in Männer- und Frauenkategorie vorgenommen werden muss, weil es diese Geschlechtertrennung im Sport einfach gibt und die da ist. Aber generell muss man dazu sagen, dass das Problem hauptsächlich im Bereich der Transfrauen auftritt, die da auf Widerstand stoßen, auch auf Vorurteile stoßen und denen es zum Teil schwer bis unmöglich gemacht wird, in der Frauenkategorie zu starten.
Erst Ende 2021 hat das IOC in einem neuen Regelrahmen beschlossen, den Vereinen und Verbänden die Entscheidung zu überlassen, wer in welcher Kategorie das Startrecht hat. Der Berliner Fußballverband war hier Vorreiter. Sein Modell wurde bereits von 6 Landesverbänden übernommen. Der Deutsche Fußballbund will bald mit einer einheitlichen Regelung folgen. Der Deutsche Hockeybund hat das flexible Spielrecht bereits bundesweit umgesetzt.
Look at this! We don't have to be something special.
Die Probleme, die der Sport mit geschlechtlicher Vielfalt hat, zeigen sich exemplarisch im Fall der 800-Meter-Läuferin Caster Semenya.
Wir zweifeln jetzt in diesem Augenblick, weil die weltbesten Frauen laufen doch jetzt 10 Meter hinter dieser Dame hinterher.
Die dreifache Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin ist intergeschlechtlich. Intergeschlechtliche Menschen haben körperliche Geschlechtsmerkmale, die sich nicht als nur männlich oder nur weiblich einordnen lassen. Die Südafrikanerin hat von Natur aus erhöhte Testosteronwerte. 2011 hatte der Internationale Leichtathletikverband die sogenannte Testosteronregel eingeführt, die intersexuellen Mittelstreckenläuferinnen vorschreibt, ihren Hormonwert zu senken. Caster Semenya weigert sich bis heute, die hierfür notwendigen Medikamente einzunehmen und ist daher von Wettkämpfen ausgeschlossen. Die 31-Jährige klagte mehrfach gegen die Regelung. Zurzeit wartet sie auf eine Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die zeitnah stattfinden soll. Was im Wettkampf- und Leistungssport problematisch ist, funktioniert im Breitensport häufig schon sehr gut. Es gibt immer mehr Vereine, die sich ganz gezielt an die LGBTIQ-Community wenden, also an Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter-, Queere und nonbinäre Menschen. Diese Vereine sorgen mit ihren Sportangeboten für mehr Gendergerechtigkeit und sind Schutzräume gegen Diskriminierungen. Seit 2018 bietet der DOSB jährlich eine Tagung an, bei der sich diese Vereine vernetzen und austauschen können. Das Interesse an Fragen zur Gleichstellung von queeren Personen im Sport sei in den letzten Jahren gestiegen. Hier möchte der DOSB ansetzen und noch mehr Vereine und Verbände, Funktionäre und TrainerInnen im Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt unterstützen. Birgit Gutschelhofer-Emmerich.
Uns ist als Dachverband des deutschen Sports wichtig, Sensibilisierungsarbeit, Aufklärungsarbeit zu leisten. Uns ist Informationsarbeit wichtig. Wir nutzen unsere Reichweite, um über unsere Kanäle und Formate auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir beraten bei Anfragen, wir sensibilisieren innerhalb unseres Hauses und wir schauen auch, dass das Thema politisch in die Lobbyarbeit einfließt.
Denn es sind nicht nur trans- und intergeschlechtliche Menschen, denen im Sport Diskriminierung begegnet. Auch homosexuelle Athletinnen und Athleten müssen zum Teil immer noch mit Anfeindungen und Abwertung rechnen, trotz zunehmender Akzeptanz in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Christian Rudolph, Ansprechperson für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt beim DFB, sieht auch hier den Sport hinterherhinken.
Ich glaube, dass der Sport grundsätzlich in den letzten Jahren viele Entwicklungen nicht mitgemacht hat, gesellschaftlich, und dass der Sport sehr männlich geprägt ist. Also es trifft ja nicht nur auf den Fußball zu, sondern eben auf alle Sportarten letztendlich auch.
Schmettern, baggern, pritschen, hechten. Die Spieler der BR Volleys, Bundesliga-Serienmeister der vergangenen Jahre, hängen sich im Training voll rein. Hochkonzentriert dabei der 27-jährige Diagonalangreifer Benjamin Patch. Bei seinen Schmetterschlägen hebt der 2,3 Meter große Athlet kraftvoll und elegant vom Boden ab. Der US-Amerikaner spielt seit 2018 für die BR Volleys. Vor 2 Jahren bekannte er, queer zu sein, als erster Spieler einer deutschen Profiliga. Was genau versteht er darunter?
Ich identifiziere mich nicht ausschließlich als schwuler Mann. Ich bin sexuell sehr offen und ich möchte mich nicht einschränken. Alles ist möglich. Für mich war es einfach die Verkündung meiner Identität. Ein Coming-out hat immer diesen Beigeschmack von Dramatik und Wow-Faktor. Und für mich war es das nicht. Ich habe mein Leben vorher auch gelebt. Meine Mannschaftskameraden, mein Verein, es war kein Geheimnis. Ich will nichts verheimlichen oder im Schrank leben, wie man so schön sagt.
Nach dem Training sitzt Benjamin Patch mit offenem Hemd und Sonnenbrille im Café. Er trägt Schmuck, töpfert gerne und lackiert sich auch mal die Fingernägel. Für seinen Verein hat er im vergangenen Jahr seine Mannschaftskameraden jenseits des Spielfelds für einen Kalender fotografiert. Es sind sehr persönliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden. Patch sagt, er möchte zeigen, dass ein Sportler viel mehr ist als eine Person in einem Trikot. Nicht immer fiel es ihm leicht, seine sexuelle Identität und seine Vorlieben neben dem Sport offen zu zeigen. Er wuchs als schwarzes Kind bei weißen Adoptiveltern im US-Staat Utah auf. Vor allem zu Beginn seiner Laufbahn fühlte er sich oft unsicher, zumal Volleyball in den USA eher als Frauensport gilt. Und so begann Ben Patch in einem Mädchenteam.
Which didn't really back then help my sense of masculinity in the opinion of my peers.
Was damals meine männliche Ausstrahlung in den Augen meiner Freunde nicht gerade gesteigert hat. Ich erinnere mich daran, dass zu Beginn meiner Profikarriere Mannschaftskameraden in der Umkleidekabine spekulierten, vielleicht ist er schwul. Oder ich hörte dies und das und Geflüster hier und da. Das war einfach nicht cool und ich fühlte mich dadurch wirklich klein.
In vielen Sportarten dominiert auch heute noch eine klare Vorstellung von Männlichkeit und Härte, die sich leider nach wie vor in homophoben Sprüchen Luft macht. Der schwule Pass etwa, als Ausdruck eines schlechten Passes. Christian Rudolph, der auch beim Bündnis Fußballfans gegen Homophobie aktiv ist, erinnert sich an ein Beispiel aus seiner aktiven Zeit als Footballspieler.
Da hatte ich auch schon mal ein ernstes Gespräch mit dem Trainer, weil der ist nicht homophob. Der hat auch mal sowas gesagt, Schluss jetzt mit dem Schwuchteltraining oder so, glaube ich, war das. Und in dem Moment, ich habe verstanden, was er wollte und habe es dann halt hinterher thematisiert gehabt. Und das war ein ganz, ganz entscheidender, wichtiger Moment.
Sich gängigen Klischees mutig entgegenstellen, das macht auch Benjamin Patch. Seit seinem Coming-out kann er nun noch unbeschwerter leben. Er erzählt zudem von vielen positiven Reaktionen und Zuschriften, die er erhalten habe, was ihn glücklich macht.
I was so surprised to receive messages from older men, men that are married, have children.
Ich war so überrascht, Nachrichten von älteren Männern zu erhalten, von verheirateten Männern, die Kinder haben und die in der ganzen Zeit ihrer Ehe schwul waren und ihre Frau nichts davon wusste. Und sie sind mir dankbar, weil nun ihre Kinder jemanden sehen können, der so lebt, wie sie eigentlich selbst gerne gelebt hätten. Ja, ich bin sehr glücklich darüber, Teil dieser Veränderung zu sein oder darüber zu sprechen, auch wenn das Problem in meiner Generation, in meiner Zeit nicht gelöst wird. Aber ich kann mit Stolz sagen, wenn ich im Ruhestand bin, dass ich versucht habe, Platz für andere Menschen zu schaffen.
Nach Benjamin Patch bekannten sich im vergangenen Jahr der neuseeländische Fußballer Josh Cavallo und der US-amerikanische Footballspieler Carl Nassib zu ihrer Homosexualität. An den Olympischen Spielen in Tokio nahmen der Website OutSports zufolge über 180 offen homo- oder bisexuell lebende Sportlerinnen und Sportler teil, olympischer Rekord. Und Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer trug bei den deutschen EM-Spielen eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben als Zeichen der Solidarität mit der queeren Community. Und dennoch, trotz fühlbar gestiegener Akzeptanz, in Deutschland wartet die Öffentlichkeit immer noch auf den ersten aktiven Fußballprofi, der sich zu seiner Homosexualität bekennt. Christian Rudolph sieht diese Erwartung mit Skepsis.
Also es ist mir immer ein bisschen zu sehr aufgeladen, weil damit muss die Person ja noch mehr schultern. Ich glaube, dass wenn wir über das Thema sprechen, das viel zu sehr sexualisiert wird. Und der Wunsch nach eben diesem Vorbild, na klar, ist ja da und wir wünschen uns das. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Wunschdenken von uns allen, weil wir wissen natürlich, dass es die Personen gibt. Aber damit ist es ja nicht getan. Also ich habe immer so das Gefühl, das ist so wie mit Ehe für alle, wenn es da ist, dann haben wir alles erreicht und dann soll ja alles möglich sein. Aber ich glaube, dann fängt die Arbeit erst wirklich richtig an.
Ein Coming-out allein leitet noch keinen grundlegenden Wandel ein, wie man am Beispiel von Thomas Hitzlsperger sieht, der kurz nach dem Karriereende über seine Homosexualität gesprochen hatte. Das war vor über 8 Jahren und ist nach wie vor das einzige Bekenntnis im deutschen Profifußball der Männer. Wichtiger als das Outing eines prominenten Fußballers sind in Christian Rudolphs Augen auch hier wieder Aufklärung und Sensibilisierung, die an der Basis, also bei den Sportvereinen, beginnen müssten. Er hofft, dass der DFB und auch andere Verbände für diese Arbeit in Zukunft mehr Ressourcen und Finanzen zur Verfügung stellen werden als momentan.
Wenn ich sehe, wie viel Geld in der Bundesliga gemacht wird, dann sehe ich aber im Vergleich halt so was für Antidiskriminierungsarbeit am Ende hängen bleibt. Aber wir wollen eben Millionen von Menschen bewegen. Wenn ich am Fußball denke, sind das über 7 Millionen Menschen. Und da können wir nicht einfach nur so tun, als wenn es nur um den Fußball geht.
Denn in einem Umfeld, in dem sexuelle und geschlechtliche Vielfalt nichts Besonderes mehr ist, können sich bekannte SportlerInnen womöglich leichter zu ihrer Homo- oder Bisexualität bekennen. Das wiederum würde erneut zu größerer Akzeptanz beitragen.
Und ich glaube, dass ein Coming-out heute sicherlich im Sport, egal in welcher Sportart, auch im Fußball, eine sehr, sehr starke Unterstützung bekommen wird. Aber was wir dafür brauchen, und dafür werbe ich eben, sind eben auch Multiplikatorinnen, die das Ganze unterstützen, öffentlich unterstützen, sich als starke Personen mit an die erste Front stellen. Warum muss es ein Thomas Hitzesberger sein? Wir berufen uns immer auf Thomas Hitzesberger, auf Markus Urban, auf so einzelne Personen. Es könnte aber genauso große Bundesliga-Manager sein oder auch Trainer und andere Spieler. Also die sind ja alle mündig und können sich da auch an diesen ganzen Prozessen beteiligen.
Es ist immer gut, dass es Vorbilder gibt, dass es Role Models gibt und dadurch einfach auch eine Enttabuisierung stattfindet und andere Personen auch ermutigt werden, sich zu öffnen, über ihre sexuelle Orientierung zu sprechen. Beim gesamten Thema Vielfalt ist es immer gut, wenn es Vorbilder gibt, wenn Vielfalt auch sichtbar wird in sämtlichen Ebenen, Führungsebenen, im Schwimmbad, am Sportplatz, in der Trainingshalle. Sichtbarkeit ist da sicher ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Sichtbarkeit, Aufklärung, Akzeptanz. Damit auch im Sport sexuelle und geschlechtliche Vielfalt selbstverständlich gelebt werden kann, muss noch einiges geschehen, vor allem im Leistungssport. Birgit Gutschelhofer-Emmerich, die Diversity-Beauftragte des DOSB.
Also das IOC hat da 10 Prinzipien aufgestellt, die zu Fairness und Inklusion und Nichtdiskriminierung führen sollen. Und das gehört nun mit Leben befüllt. Also da sind viele Diskussionen notwendig. Man muss bestimmt auch auf die einzelnen Sportarten schauen. Also man kann nicht pauschal sagen, die und die Regularien muss es geben, damit die Sportart fair ausgeübt werden kann.
Doch die ersten Schritte auf dem Weg zur Normalität für LGBTIQ-Personen sind gegangen. Vorurteile werden vielerorts ausgeräumt und Barrieren abgebaut. Das sieht auch Volleyballprofi Benjamin Petsch.
I think in just the last year, I've seen, 10 or a dozen really high-profile athletes across multiple sports in different parts of the world.
Ich glaube, allein im letzten Jahr gab es 10 oder 12 wirklich prominente Sportler in verschiedenen Sportarten auf der ganzen Welt, Männer und Frauen, die offen über ihre sexuelle oder ihre geschlechtliche Identität sprechen konnten. Die Tatsache, dass die Leute darüber reden, darüber berichten, das zeigt, es geht voran. Ich habe jetzt mehrere Interviews gegeben, in denen ich über sexuelle Identität oder Menschenrechte gesprochen habe. Und ich bin so froh, dass es nicht aufhört, denn wir müssen so lange darüber reden, bis wir nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch speziell im Sport mehr Gleichberechtigung erreicht haben.
Das heißt im Klartext aber auch, in der besten aller Sportwelten wären Diversität und Gendergerechtigkeit nicht mehr der Rede wert. Doch solange Vielfalt in Vereinen, auf Funktionärsebene und bei Wettkämpfen noch nicht selbstverständlich ist, werden Athleten wie Dennis Magnus und Benjamin Petsch hoffentlich nicht aufhören, ihre Geschichten zu erzählen.